Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. Heute wollen wir uns mit Jacques Rancière befassen, seinem Buch Das Unvernehmen. Es gilt als sein anspruchsvollstes, theoretischstes Buch, ein zentraler Beitrag zur demokratietheoretischen Diskussion. Jacques Rancière wurde am 10. Juni 1940 in Algier geboren. Sein Vater starb kurz nach seiner Geburt. Die Mutter hat dann mit ihm und den Geschwistern Algerien verlassen, sodass er dann in Paris, in einem Randbezirk, aufgewachsen ist. 1960 bis 1965 war er Student an der École Normale Supérieure und Rancière schildert in einem langen Gesprächsband die Methode der Gleichheit, dass er eigentlich weder in der Vorbereitung zur École Normale Supérieure noch dann dort wirklich Philosophie studiert hat. Er fand die Hochschullehrer, die ihm an der Sorbonne begegnet sind, eher langweilig. Er fand auch einige, mit denen er an der École zu tun hatte, eher problematisch. Aber in dieser Zeit wurde er dann hineingezogen in einen Arbeitszusammenhang von Louis Althusser, der ja an der École sowas war wie ein Mentor, Betreuer der Studierenden. Rancière hat dann in diesem Arbeitskreis mitgewirkt an Diskussionen. Daraus sind Texte entstanden, unter dem Titel veröffentlicht Das Kapitallesen. Wir haben ja einen früheren Podcast zu dieser Thematik auch schon gemacht. Rancière selbst hat einen wichtigen Beitrag zu dieser Sammlung von Texten geleistet, nämlich unter dem Titel Der Begriff der Kritik und die Kritik der politischen Ökonomie. Also um in diesem Zusammenhang auch nochmal die Veränderung des Kritikbegriffs bei Marx zu rekonstruieren. Das führte dann auch im Weiteren zu Konflikten zwischen ihm und Althusser. Der Althusser hat dann bei einer Neuauflage zunächst den Text von Rancière nicht nochmal neu aufgenommen. Rancière selbst ging dann auch politisch, theoretisch in große Distanz zu dem Kreis und auch insbesondere zu Louis Althusser und dessen Konzeption dieses Konzepts von Althusser, Klassenkampf in der Theorie, also dass eben der Philosophie eine besondere Rolle zukommen soll bei der Bekämpfung von Ideologie zugunsten von Wissenschaft. Das ist etwas, was für Rancière ein zentrales Motiv seines Denkens wurde, gegen diese Art von, wenn man so will, besser wissenden Haltung von Philosophen anzuargumentieren. Das sieht er eben bei Althusser, das sieht er im Breiteren dann auch in der Marxischen Tradition. Er war dann in dieser Zeit auch stark an Foucault orientiert und dessen Analysen. 1968 wurde er auch durch Foucaults Vermittlung Assistent an der Reformuniversität Paris 8 in Vincennes. Als diese Universität dann eingeschränkt wurde und umziehen musste, ist er dann mit umgezogen. Also Paris 8 ist heute dann in Saint-Denis, also in einer nördlichen Vorstadt von Paris. 1969, nach mehreren akademischen Stationen, wurde er dann zum Professor berufen. Nach 68 war er in der proletarischen Linken, der Gauche Proletarienne, aktiv. Das war für 4-5 Jahre, also maoistische Linke. Man merkt das auch noch so ein bisschen in seinen Arbeiten, dieser Bezug auf die maoistische und kulturrevolutionäre Tradition, eben in der Form der Kritik an intellektuellem Wissen, an der Bevormundungspraxis gegenüber den Einfachen, den Beliebigen, Gramsci würde sagen Subaltern. Danach hat er viele Jahre, das betont er auch in seinem persönlichen Rückblick, in Archiven in Paris gearbeitet und hat sich sehr, sehr intensiv mit Texten von Arbeitern befasst, also schreibenden Arbeitern in der Zeit ab 1830 bis 1848, um eben genauer zu verstehen, was waren diese Texte, wie haben Arbeiter gedacht, worauf konnte sich Marx eigentlich beziehen, wenn er über Proletariat gesprochen hat und kommt dann eben auch zu durchaus kritischen Überlegungen. Das Unvernehmen, das Buch, über das wir heute sprechen wollen, das wurde 1995 geschrieben und dann Anfang der 2000er Jahre ins Deutsche übersetzt. Bevor ich auf dieses Buch, das Unvernehmen, selbst eingehe, möchte ich zwei, drei Überlegungen von Rancière darstellen, die er in diesem Gesprächsband, die Methode der Gleichheit, anstellt, weil sie dort einen Einblick geben in seine grundsätzlichen Überlegungen. Ich finde eigentlich, dass er dort deutlicher über seine Ziele spricht als in dem Unvernehmen selbst, dass er eben betont, wie er sich selbst zu dieser Tradition der revolutionären Theorie in Beziehung setzt. Er sagt da, ich habe nichts gegen das Wort Revolution, aber das Wichtige ist die Verbindung der Revolutionen mit der Revolution aufzulösen, die Verbindung zwischen Ereignissen oder revolutionären Situationen und der Revolution als Verwirklichung einer geschichtlichen Notwendigkeit, als radikalem Übergang von einer Produktionsweise zu einer anderen, marxistischen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt für Rancière. Das ist so ähnlich wie bei Badiou, also Sozialist zu sein oder Kommunist zu sein, ohne sich noch auf Marx zu beziehen. Es geht also gar nicht darum, von einer kapitalistischen Produktionsweise zu einer nächsten zu kommen, sondern, wie er betont, es geht um die Revolution auch in kurzen Phasen, 3 Tage, 1 Woche, 2 Monate. Sein Beispiel ist dann eben die Situation des arabischen Frühlings, das eben für ihn, und das gehört zu seiner Theorie des Unvernehmens, die Revolution das Moment ist, der Moment ist, in dem eine Ordnung des Sichtbaren, Denkbaren und Möglichen ganz plötzlich aufgegeben und ersetzt wird. Das ist ja tatsächlich ein wichtiger Gesichtspunkt. Und da spielt dann gar nicht so sehr die Zeit eine Rolle für ihn, wie lange dauert eine Revolution, sondern eben, dass sie ganz schnell hochverdichtet eben die Koordinaten, den Horizont, in dem wir denken, verschoben wird. Darauf zielt dann seiner eigenen Äußerung nach auch seine Arbeit, seine Schriften. Sie sind, wie er sagt, letztlich von dem Versuch durchzogen, und er formuliert es wirklich ein bisschen umständlich, sie sind von dem Versuch durchzogen, die Wünschbarkeit dieser Zustände umfassender Unterwanderung der Autoritätsbeziehung und aller Repräsentationssysteme aufrechtzuerhalten, die die Autoritätsbeziehung annehmbar, normal oder unvermeidlich machen sollen. So gesehen ist Rancière hier seiner eigenen Vorstellung nach ein Subversionstheoretiker, also das lehnt sich ja da an Foucault an, der sagt, man muss die Rate der Wünschbarkeit der Revolution so erneuern, wie sie im 19. Jahrhundert war. Hier ist von Revolution jetzt nicht mehr die Rede, sondern eben von einer Unterwanderung der Autoritätsbeziehung und der Repräsentationssysteme. Das ist, glaube ich, wirklich, trifft ziemlich genau die Absicht von Rancière, nämlich genau das Sichtbare, die Welt der Repräsentation zu verschieben und daran zu arbeiten, dass das auch geschieht. Das ist, wie er sagt, seit 35 Jahren sein Bemühen, den Raum des Denkens für alles, was ich unter dem Begriff Emanzipation zusammengefasst habe, offen zu halten. Das ist eben dieser Subversionsgedanke, der im Unvernehmen letztlich dann auch angesprochen wird oder entfaltet wird. Rancière selbst in dem Interview macht auch deutlich, dass er seine Arbeit auch als einen Beitrag zu Sozialismus betrachtet. Und das will ich eben auch ganz kurz vorstellen, weil ich finde, das ist ganz interessant, dass er seine Arbeit in diesem Zusammenhang sieht. Das sind jetzt keine besonders originellen Überlegungen, also gehören, wenn man so will, zur klassischen Vorstellungswelt des Sozialismus, aber er formuliert es eben ganz gut. Die Idee des Sozialismus ist einerseits die Idee einer Welt, in der die Gemeingüter, die allen zum Leben notwendig sind, weitestgehend im Eigentum der Gesellschaft sind und in Verhältnis zum Interesse der Allgemeinheit verwendet werden. Das ist eine Welt, in der das Wasser, die Erde, die Produktionsmittel, die Erziehung, die Gesundheit, die Transport- und Kommunikationsmittel so weit wie möglich im Dienst der Allgemeinheit stehen. Der zweite Gesichtspunkt für Sozialismus ist die Idee der Assoziation, so sagt er. Das heißt, das, was gemeinsam ist, so weit wie möglich in der Ausübung einer Macht, die jedes Beliebigen verwaltet werden sollte oder in Form einer Allgemeinmacht. Der Sozialismus bestimmt somit ein Gesellschaftsgeflecht, in dem ebenso die Form der Industrieproduktion wie eine ganze Reihe von wirtschaftlichen Formen und Lebensformen, die Erziehung, die Gesundheit oder die Kommunikation betreffen. Also Gemeinschaftseigentum, Assoziation, das sind die wichtigen Gesichtspunkte, die Beteiligung aller an der Gestaltung der Gemeinschaft, der Allgemeinheit, wie er das immer nennt, der Beliebigen, also eben alle, die beliebig an diesem Prozess teilhaben können. Ich finde, was jetzt für ihn noch ganz ergänzend wichtig ist, in diesem Zusammenhang, dass er sagt, zu Sozialismus, zum Verständnis von Sozialismus gehört auch etwas Drittes. Es ist nämlich der Gattungsname für all jene, die auf unterschiedliche Weise nicht aufgehört haben, den Inhalt der sozialistischen Idee zu verraten. Wir befinden uns in einer Situation, in der das Wort Sozialismus noch einen starken Gedanken des Gemeinschaftsbesitzes und der gesellschaftlichen Fähigkeit definieren kann und zugleich bestimmt es eine Gestaltung einer Politikerkaste von Leuten, die nur dazu da sind, endlos das zu verraten, was in der Idee des Sozialismus enthalten war. Und man kann sagen, ja, das lässt sich ja wirklich gut beobachten. Von den neuen Philosophen, also André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, die beiden, die er besonders kritisiert als neue Philosophen, aber wir könnten natürlich auch an Projekte wie das von Sarah Wagenknecht denken, die einerseits immer sagen, dass eigentlich die Linke zu wenig Klassenpolitik, zu wenig Sozialpolitik und so weiter macht und dann danach eben sich als Partei einer Mitte begreift. Also auch das gehört ja dazu, den Sozialismus zu diskreditieren, an dessen Gestaltung man viele Jahre dann versucht hat, selbst teilzuhaben. Das heißt, das Usurpatorische in der Definitionsmacht, die wird dann zum Anlass genommen, sich dagegen zu wenden. Ja, also kommen wir zum Unvernehmen. Das ist ja ein spezielles Wort von Rancière, also Misentente, also auf Französisch, also das Unvernehmen, für ihn ein ganz entscheidender Gesichtspunkt. Ich finde es auch eine wirklich originelle Idee, weil er damit etwas deutlich macht, was jetzt in meinen Worten sehr charakteristisch ist für das, was man als Kämpfe zwischen Klassen, aber auch als Kämpfe zwischen Geschlechtern oder in rassistischen oder also antirassistischen Kämpfen zum Thema machen kann. Das sind auch die Bezüge, die er selbst dann, also Rancière selbst, herstellt. Das heißt, dass genau genommen Herrschaft darin besteht, dass es eine Aufteilung der Welt, eine Aufteilung des Sinnlichen gibt, in der viele Menschen, viele ihrer Situation, ihres Denkens, ihres Handelns überhaupt nicht vorkommen. Also das heißt genau genommen, es wird eine Welt konstruiert, eine Repräsentation geschaffen, in der eben alles seinen Platz hat. Das ist für ihn sehr, sehr wichtig. Alles hat seinen Platz. Die Gesellschaft wird als ein Ganzes aufgefasst, in dem alle Teile genau an ihrem Ort sind, ihren Platz haben, ihre Funktion ausüben und danach eben Leben, Vorstellungswelten geschaffen werden. Und jetzt gibt es eben die, die genau deutlich machen, dass sie darin nicht vorkommen. Also die eben sich hinstellen, auftreten und sagen, wir sind ein Teil, der hier keinen Anteil hat. Wir werden nicht gezählt in diesem Zusammenhang. Und das ist für Francière deswegen so wichtig, weil er sagt, die Konflikte, die gesellschaftlichen Gegensätze werden nicht ausgetragen in der Form eines vorhandenen Interesses, was sich sozusagen gegen ein anderes Interesse wendet, weil dann würde er sagen, ja, das ist eigentlich nichts anderes als eine Auseinandersetzung um zählbare Teile, ja, also schon Bekanntes, Gezähltes, ein Sprechen, ein Tun, eine bestimmte Weltauffassung wird sozusagen dann gegen etwas anderes einfach gerichtet, aber eigentlich sind alle schon subjektiviert in genau dieser Form. Also man könnte sagen, er wendet sich ganz radikal gegen das, was man einen wohlfahrtsstaatlichen Konsens oder Kompromiss nennen könnte, wo sozusagen alle Teile wissen, um was sie kämpfen, etwas mehr Lohn oder etwas weniger Lohn, um mehr gewerkschaftliche Organisation oder Zurückdrängung gewerkschaftlicher Organisation, dass er genau solche Auseinandersetzungen nicht als das begreift, was Politik und Demokratie im Kern ausmachen. Das heißt, was er will mit seiner Theorie, er will die Besonderheit des Aufbrechens, des Ausbrechens von Kämpfen, der Verschiebung von Normalität, des Aufbrechen eines Deutungshorizonts, eines Repräsentationssystems, das will er eigentlich zum Thema machen. Also wenn man so will, etwas, die Schaffung, die Konstitution von etwas völlig Neuem, von neuen Subjekten, die sich desidentifizieren mit ihrer vorherigen Funktion, die sozusagen eine neue Welt betreten, eine neue Welt verkörpern und damit von dort, von diesem Moment an, von diesem Bezugspunkt aus, die gesellschaftliche Ordnung eben neu anordnen. Für ihn ist das Zentrale die Situation, die eben dann auch von Bert Precht im Coriolan und Shakespeare, darauf bezieht sich ja Precht, eben zum Thema gemacht wird, nämlich diese Geschichte, die Titus Livius erzählt von der Sezession der römischen Plebejer, die eben entscheiden, aufgrund ihrer Unzufriedenheit auf den Aventin, also vor die Stadt zu gehen und eben zu protestieren. Und dann tritt einer der römischen Patrizier, geht auf sie zu und spricht mit ihnen und will ihnen erklären, dass es eben ihre Funktion ist, ja, in der römischen Gesellschaft diese untergeordnete Position einzunehmen und eben für die anderen zu arbeiten. Und das Interessante ist eben, dass ja dieser Patrizier zu den Plebejern sprechen muss. Und er muss ihnen eigentlich erklären, warum es für sie gut ist, in einer untergeordneten Position zu sein. Und für die Plebejer stellte sich völlig anders dar, dass nämlich ja in dieser Situation der Gedanke der Gleichheit zur Geltung gebracht wird, also nicht eine Art substanzielle Gleichheit, sondern im Sinne von Rancière eine Methode der Gleichheit, weil nämlich die Plebejer ja angesprochen werden als menschliche Wesen, die die Sprache verstehen. Das heißt, in dem Moment, wo dieser Sprechakt dieses Patriziers stattfindet, kommt es eben genau zu dieser Ansprache, die unterstellt, dass die Plebejer verstehen, also menschliche Wesen sind, die zur Gemeinschaft gehören, eigentlich ein gleiches Recht hätten, wie alle Beliebigen, an der Gestaltung dieses Gemeinwesens teilzunehmen, denn sie werden ja adressiert als Subjekte, die sprechfähig sind und gleichzeitig wird ihnen aber in der Sprechsituation abgesprochen, selbst angemessen sprechen zu können. Und das gehört eben zu diesem Prozess von Herrschaft dazu, dass die, die keinen Anteil haben, also die Anteillosen, dass deren Sprechen, deren Handeln letztlich nur als Störung, nur als Geräusch in den Normalitätsprozessen einer gesellschaftlichen Ordnung stattfindet. Also das heißt, es wird sozusagen nur als ein Misston, als ein Geräusch, als Lärm, als Störung empfunden von denen, die das Repräsentationssystem definieren und konstituieren. Für Rancière ist wichtig, das ist dann eine lange Auseinandersetzung auch mit Jürgen Habermas, dass er sagt, es geht hier nicht um Kommunikationsakte, nicht um das Telos der Verständigung, ja, wie das bei Habermas angelegt ist. Man hat Geltungsansprüche, die man erläutert und dann verständigen sich alle darauf, dass sie eben diese gemeinsame, geteilte Welt haben und die Dinge so verstehen, sondern was für Rancière entscheidend ist, mit der Intervention dieses Auftritts einen Anteil zu fordern, den die Anteilslosen für sich selbst reklamieren, dass also einfordern, dass sie damit eben die gesamte Ordnung des Sagens, des Tuns, der Welt eben verändern, also verschieben. Also das, was Rancière eben unter dem Gesichtspunkt der Emanzipation verhandelt. Für Rancière ist klar, dass Politik und Demokratie so gesehen etwas Seltenes sind, also nicht sehr häufig vorkommen, weil es eben, das entspricht auch dem, was ich vorher unter dem Begriff der Revolution angesprochen habe, dass es ihm darum geht, dass es diese plötzliche Verschiebung gibt durch das Auftreten der Beliebigen, die Gleichheit einfordern, also ihren Anteil einfordern, gegen die bestehende Anordnung der Teile, die Aufteilung des Sinnlichen, wie er das immer wieder nennt. Also das ist ein wichtiger Begriff für ihn, die Aufteilung des Sinnlichen. Und diese bestehende Anordnung der Teile, dass alles seinen Platz hat, jeder und jede ihre Funktion, also in der Familie, in der Arbeit, im täglichen Leben, als Schülerin, als Studentin, als Pflegerin, als Fabrikarbeiter, ja, dass das alles sozusagen sich fügt, das nennt er dann Polizei. Also das ist für ihn ein entscheidender Punkt, dass diese Art der Anordnung, in der sozusagen alles gesättigt ist, die Gesellschaft sich gleichsam fügt, ja, die Teile aufeinander abgestimmt sind, Ordnung herrscht, das ist für ihn Polizei, die eben immer wieder versucht, diese Anordnung aufrechtzuerhalten. Gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Das ist sozusagen die Polizeiansprache gegenüber einem Publikum, was neugierig ist. Also das heißt die Betonung dieser Ordnung. Für Rancière ist das ein entscheidender Gesichtspunkt, also Polizei versus Politik versus Demokratie. Das ist, wenn man so will, etwas, was sich ereignet, was diese Ordnung stört. Eine neue Anordnung der Teile, Teile, die es vorher so gar nicht gibt. Und das ist jetzt eben auch eine interessante Frage, dass man sagen kann, Rancière denkt diesen Prozess eigentlich so, dass man sagen kann, der hört nicht auf. Das geht ja für ihn auch seit der Antike. Also er beginnt ja das Buch mit einer Auslegung von Texten von Platon und Aristoteles und dann geht er so durch so einzelne Stationen der Philosophiegeschichte, also Hobbes und Rousseau und dann eben moderne Theoretiker des Politischen. Und dass für ihn die Polizei eine feste Kategorie ist. Man könnte sagen, die meiste Zeit leben die Menschen unter Bedingung der Polizei und dann kommt manchmal die Politik und die Demokratie da rein und irritiert diese Ordnung. Da er davon ausgeht, dass die Subjekte sich erst in diesem Streit gegen diese Ordnung konstituieren, also nicht vorher schon sind, sondern sie merken, dass ihre Teile gar nicht gezählt sind, dass sie keinen Anteil haben, das subjektiviert sie auf völlig neue Weise, kann man sagen, dass sie dann eine vorhandene polizeiliche Ordnung stören, denormalisieren, subvertieren, also dieser Gedanke der Subversion, Und man könnte sagen, das ist jetzt so ein, ja, ein Prozess der europäischen Geschichte. Es ist ja letztlich auch ein eurozentrischer Gedankengang, dass er diese lange Linie zieht, weit über 2000 Jahre und gar nicht näher historisch erläutert. Und dass man dann sagen kann, na ja, also dann gibt es eben immer wieder diese Subversion und immer wieder diese Störung von einmal definierter Ordnung, polizeilicher Ordnung. Und dann entdecken Menschen, dass sie eben mit ihrem jeweiligen Anteil nicht gezählt sind. Und man kann sagen, eigentlich ist es ein Prozess, der endlos zu denken ist. Denn wenn eben die, die jetzt ihren Anteil einfordern, also einfordern, endlich gezählt zu werden, das ist etwas, was sie neu entdecken, dann entsteht von neuem eine polizeiliche Ordnung. Und dann entsteht damit immer auch eine neue Form des Ausschlusses, also der einer Situation, dass Anteile nicht gezählt werden. Also von denen man aber vorher noch gar nicht wissen kann, dass sie eben nicht gezählte Teile dieser neuen Ordnung sind. Das heißt, wenn man so will, könnte man sagen, für Rancière endet der Prozess der Demokratie, der Politik nie. Es geht sozusagen immer weiter. Es bilden sich dann immer neue polizeiliche Ordnung. Und das ist eben jetzt interessant, weil wie verhält sich das eigentlich zu dem Thema des Sozialismus, was er ja anspricht? Ja, also, ne, dass er Marx an diesem Punkt zurückweist, aber durchaus die Vorstellung hat, doch Sozialismus wäre eine Möglichkeit, eben die gemeinsame Verfügung über die Produktionsmittel, das Leben in der Gestalt einer Assoziation. Aber für ihn ist klar, Demokratie ist keine Herrschaftsform, Demokratie ist keine Lebensweise. Also Sozialismus ist in dem Sinne für ihn nicht eine demokratische Lebensweise, sondern Demokratie ist für ihn einfach dieses Einbrechen, diese Intervention, dass eben beliebige sich auf Gleichheit berufen und damit sagen, wir sind ein Teil, der hier in diesem Ganzen nicht gezählt wird und wir haben keinen Anteil. Und damit eben erneut diese Anordnung der Teile verschieben. Und ja, und dann kann man sagen, das ist für ihn, man könnte sagen, ist ein bisschen eine theoretische Schwierigkeit, weil er gleichzeitig auch das die Entwicklung so beschreibt, er steht ja Mitte der 90er Jahre sehr unter dem Eindruck der Entwicklung der Globalisierung, des Finanzmarktkapitalismus, des Washington-Konsensus, also der Zerstörung der Wohlfahrtsstaaten, die zunehmende Privatisierung und Deregulierung. Und vor diesem Hintergrund betont er auch ein nihilistischer Niedergang von Demokratie und Politik, weil es eben zur Herausbildung eines umfassenden Konsenses kommt. Also ein Konsens, in dem alles so normalisiert wird, so alles seine Anordnung und seinen Platz hat, dass es eben schwierig wird, sich vorzustellen, wie da Proteste, Denormalisierung, Entsubjektivierung stattfinden kann. Das ändert sich etwas eben in diesem Gesprächsband zur Methode der Gleichheit, weil da ist es, steht da sehr unter dem Eindruck des arabischen Frühlings, also der großen Proteste in den nordafrikanischen Staaten, dann Occupy Wall Street oder die Platzbesetzung in Spanien, wo er sieht, dass es da eben doch genau diese weiterhin diese Praxis der Einbrüche, der Sezession gibt, eben, dass Menschen ausziehen, vor die Stadt gehen und die Dinge eben so nicht weiter reproduzieren wollen. Also seine harte Kritik dann auch an dem Gedanken, dass es so weitergeht, der Reproduktion. Auch an Adorno kann man denken, ja, also, dass es so weitergeht, das ist die Katastrophe, wie Walter Benjamin sagt, oder dass alles fortschreitet, nur das Ganze nicht, so wie Adorno es formuliert. Also, die Forderung nach einem Bruch in der Entwicklungslogik, wobei diese beiden Autoren da sehr viel entschiedener sind, dass es diesen Bruch in weltgeschichtlicher Hinsicht geben muss, während Rancière da eher sehr vorsichtig ist.
Es gibt Politik einfach deshalb,
weil keine gesellschaftliche Ordnung in der Natur gegründet ist, kein göttliches Gesetz die menschlichen Gesellschaften beherrscht. Es gibt Politik, weil bzw. wenn die natürliche Ordnung der Besitzenden durch eine Freiheit unterbrochen ist, die die Gleichheit aktualisiert, auf der jede gesellschaftliche Ordnung beruht. Es gibt Ordnung, weil die einen befehlen und die anderen gehorchen. Aber um einem Befehl zu gehorchen, bedarf es mindestens zweier Dinge. Man muss den Befehl verstehen und man muss verstehen, dass man ihm gehorchen muss. Und um das zu tun, muss man bereits dem gleich sein, der einen befehligt. Dies ist die Gleichheit, die jede natürliche Ordnung aushöhlt. Wahrscheinlich gehorchen die Untergebenen nahezu in der Gesamtheit der Fälle. Es bleibt jedoch bestehen, dass dadurch die gesellschaftliche Ordnung auf ihre äußerste Kontingenz verwiesen ist. Die Ungleichheit ist letztlich nur durch die Gleichheit möglich. Es gibt Politik, wenn die als natürlich vorausgesetzte Logik der Herrschaft von dem Effekt dieser Gleichheit durchkreuzt wird. Die Demokratie ist, im Allgemeinen, die Weise der Subjektivierung der Politik, wenn man unter Politik etwas anderes versteht als die Organisation der Körper in der Gemeinschaft und die Verwaltung der Plätze, Mächte und Funktionen. Genauer, Demokratie ist der Name einer singulären Unterbrechung dieser Ordnung der Verteilung der Körper in der Gemeinschaft. Das Volk, durch welches es Demokratie gibt, ist eine Einheit, die aus keiner gesellschaftlichen Gruppe besteht, sondern die der Aufrechnung der Teile der Gesellschaft die Tatsache eines Anteils der Anteillosen auferlegt.
Für die Diskussion über Rancière und sein Buch »Das Unvernehmen« begrüße ich Ruth Sonderegger. Hallo Ruth.
Hallo Alex.
Schön, dass du den weiten Weg von Wien auf dich genommen hast. In Wien lehrst du an der Akademie der Bildenden Künste, Philosophie und Ästhetik. Und für unseren Zusammenhang jetzt des Gesprächs ist interessant, dass du mit Jens Kastner ein Buch zu Rancière und Bourdieu herausgegeben hast. Und noch ein Hinweis auf eine andere Veröffentlichung. Vom Leben der Kritik. Ja, vielleicht mal mit einer Befindlichkeitsbemerkung von meiner Seite. Ich habe das Unvernehmen gelesen, mehrfach. Ich habe auch Seminare dazu gemacht. Ich finde es ein Buch, was mich immer wieder irritiert, weil ich es unglaublich schwierig zu lesen finde. Ja, also es sind ja viele terminologische Neuheiten da drin, aber es ist auch irgendwie so unzugänglich geschrieben. Und das ist ja bei Rancière deswegen so interessant, weil er ja so sehr betont, dass er eigentlich an die Gleichheit der Intelligenz glaubt und eigentlich gerade nicht die Anmaßung der Philosophie praktizieren will oder die Anmaßung der Theorie. Er will das ja eigentlich alles offen halten, also öffnen.
Ich teile den Eindruck, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist bei vielen Texten. Für mich ist auch das Unvernehmen, glaube ich, jetzt auch tatsächlich der schwierigste Text. Er selber sagt zu diesem Text, dass er der philosophischste ist, also der argumentativste. Und das heißt offenbar für ihn, oder zumindest verstehe ich es so, der traditionellste Text. Und wenn ich es negativ formulieren würde, das ist der gelehrteste Text. Also da wird wahnsinnig viel mit antiken Autoren, Autorinnen kann man nicht sagen, es sind wirklich Autoren, mit denen er da herumschmeißt, mit griechischen Zitaten, die nicht übersetzt werden, mit Etymologien, wo man wirklich sehr, sehr drin sein muss. Ja. Und das finde ich sehr interessant, dass er, also er schreibt zum Beispiel in diesem Buch die Methode der Gleichheit dazu, dass er das Buch so wissenschaftlich findet, weil es so hierarchisch ist. Es kommt immer weil. Deshalb, darum, also es ist eine argumentative Ableitungsstruktur, die er offenbar sehr stark auch mit Gelehrtheit verbindet. Das, finde ich, macht es wahnsinnig mühsam. Ja. Ich finde, es gibt andere Texte, wo er sehr viel narrativer, man könnte auch sagen literarischer arbeitet, wo zum Beispiel eben die Nacht der Proletarier oder dieses auf Französisch geschriebene Buch La Parole Ouvrière, wo es eigentlich eher um Geschichten geht. Und da kann man manche verstehen, man muss nicht alle verstehen. Das ist viel, viel offener. Also insofern grundsätzlich ein eher schwieriger Autor, ja. Das Unvernehmen finde ich das Allerschwierigste. Und zwar, ich glaube nicht so sehr als Philosophin, ist es natürlich eine Berufskrankheit, dass man immer Weils und Denner und Abers einbaut und immer denkt, man kann alles aus allem ableiten. Dass jemand dagegen opponiert, leuchtet mir sehr ein. Und Rancière hat wunderbare Sachen darüber geschrieben. Eigentlich so ein Plädoyer für die Parataxis, wie es auch bei Adorno zum Beispiel zu finden ist. Ja. Und was meint er mit parataktisch? Das meint nebengeordnet. Also A steht neben B, steht neben C und nicht B folgt aus A oder C folgt als B.
Also die Oberfläche.
Genau.
An der Oberfläche.
An der Oberfläche und mit einem gleichordnenden Prinzip. Man könnte vielleicht auch sagen, dass er die Gleichheit, sein Gleichheitsprinzip in die Grammatik, in die Struktur von Texten tragen möchte. Und dass er das eben gar nicht tut im Unvernehmen. Aber ich finde, das allein fände ich, glaube ich, nicht so störend. Aber vielleicht auch nur, weil ich daran gewöhnt bin, dass man viele und deshalb aber dennoch benutzt, sondern weil es so gelehrt ist.
Ja, und es ist eigentlich interessant, weil er ja in dem Gesprächsband, die Methode der Gleichheit, ja auch sich so entschieden gegen Autoren wendet, die in Ableitungszusammenhängen argumentieren, also erst die Ökonomie, dann die Politik, also dass er ja dieses Schichtendenken, Kausaldenken, dass er das selber ja so entschieden ablehnt und eigentlich so viele Anleihen versucht bei Foucault zu machen, ja also sozusagen an der Oberfläche bleiben will, das als Methode sehr stark betont, aber dann eben doch. Ich meine, jetzt haben wir so viel Kritisches von dir gehört oder beide auch angesprochen. Ich finde, es lohnt sich dennoch, Rancière zu lesen, aber man muss auch wirklich ein bisschen warnen, ja, dass es eben so, ja, so tätig ist, so gelehrt. Es ist ja auch charakteristisch für das Buch, dass es so letztlich so unhistorisch ist, ja. Also, ne, ich meine, diese ganze Frage des Anteils derjenigen, die keinen Anteil haben, das ist ja für ihn wie eine Art Strukturlogik, die über die Jahrtausende sich durchzieht und immer sozusagen diesen Konflikt weiter, also diesen Streit, ja, so muss man sagen, weiter vertritt. Wie schätzt du das ein mit dieser geschichtlichen Dimension?
Vielleicht zwei Bemerkungen zur Rolle der Geschichte oder wie Geschichte bei ihm reinkommt bzw. nicht reinkommt. Auf der einen Seite finde ich eine sehr, sehr traditionell eurozentrische Philosophie-Geschichtsschreibung.
Ja.
Es fängt immer bei den großen alten Griechen an, sehr, sehr oft. Das mag damit zu tun haben, dass er ursprünglich sehr viel, also er wollte, glaube ich, auch mal griechische Philologie studieren, zusammen mit Archäologie, es hat er dann aber ja aufgegeben.
Und er betont auch, dass ihm Altgriechisch zu lernen großen Spaß gemacht hat und er sich an all das auch erinnert.
Aber es ist natürlich die übliche Genealogie des europäischen Denkens und ohne Aristoteles und Plato fängt gar nichts an.
Ja.
Und das macht er in seiner politischen Philosophie, das macht er genauso in seiner ästhetischen Theorie. Mhm. Es ist immer so, dass die beiden Größen, Plato, Aristoteles, die ganz großen Gründungsväter von allem sind. Und dann gibt's ganz lange nichts und da kommt der Idealismus und dann geht die Maschine weiter. Insofern ist er eigentlich sehr historisch, aber in einem traditionellen und eurozentrischen Sinne.
Klar, weil er 2000 Jahre dazwischen 1800 Jahre weglässt.
Die lässt er wirklich weg bis zum Beginn der Moderne, dann geht's immer im 18. Jahrhundert weiter. Und was ich da, und da kommen wir jetzt vielleicht zum Unhistorischen oder zu dem Unhistorischen, das sich auch streitet mit dieser Historie, die er uns da immer wieder erzählt. Und das ist tatsächlich, wie du gesagt hast, bei ihm gibt es immer, egal in welcher Gesellschaftsformation, es gibt diejenigen Stimmen, Menschen, Elemente, die eben keine Stimme haben, die keinen Anteil haben und die es manchmal schaffen aufzubegehren. Und das nennt er dann eben auch eine neue Aufteilung des Sinnlichen, da können wir vielleicht dann gleich drauf zu sprechen kommen. Aber da sehe ich tatsächlich sowas, dass er sagt, das ist immer schon da gewesen, vor der Moderne, in der Moderne. Ja. Da sieht man auch, für ihn ist die Kategorie Moderne, beziehungsweise Vormoderne oder dann vielleicht noch Postmoderne, nicht weil er die alle richtig findet, der hat ja sehr viel zur Kritik der Postmoderne geschrieben, aber das sind so die historischen, glaube ich, Sprünge, in denen er denkt. Und wenn ich, da komme ich jetzt zur Aufteilung des Sinnlichen, nochmal zurück, oder bin ich auch gespannt, wie du darüber denkst, bei der Aufteilung des Sinnlichen, wo es ja darum geht, ganz verschiedene Aufteilungen, also nicht nur, wer hat eine Stimme und wer hat nicht, und es geht um Arbeitsteilung, es geht um Geschlechterteilung, es geht um die Aufteilung zwischen Kunst und Handwerk, die Trennung von Kunst und Handwerk. Also das hat er ja wirklich sehr faszinierend in die verschiedensten Bereiche hinein aufgedröselt und kritisiert und auch immer wieder die Kämpfe dagegen, gegen diese Platzzuweisung. Wenn ich aber über gerade die zuletzt genannten, sagen wir mal, geballten Einteilungen, Einhegungen rede, dann denke ich natürlich an den Beginn des Kapitalismus und was so Leute wie Marx darüber geschrieben haben, was vielleicht noch in mehreren Dimensionen Leute wie Silvia Federici erforscht haben, nämlich dass tatsächlich am Beginn des Kapitalismus aus Gründen, die man jetzt noch wieder erläutern könnte, manches davon ist in dem Podcast ja auch schon zur Sprache gekommen, da geht es plötzlich um ganz viele neue Einteilungen. Und Trennungen und die Autonomisierung verschiedener gesellschaftlichen Bereiche und natürlich auch, was Rancière ganz, finde ich, ganz, ganz eindrücklich beschreibt, zum Beispiel die Trennung zwischen Tag und Nacht, zwischen Kopf- und Handarbeit etc. Und für ihn ist das genauso eine Einteilung wie die Versklavten in der Antike, die Frauen in der Antike so.
Ja, ich meine, das hat natürlich auch ein bisschen so eine strukturalistische Traditionslinie, die man ja auch bei Bourdieu findet, ne? Also diese Dualismen, also diese sich immer wieder reproduzierenden Dualismen, von denen man ja nicht so richtig weiß, bei Lévi-Strauss, bei Bourdieu, aber eben auch bei Rancière nicht. Also ob diese Unterscheidung, ne, also von oben und unten, arm und reich und so weiter, also ob die so zum Thema gemacht werden, dass es auch zu überwinden geht. Ja, also, oder Lévi-Strauss, wie kann man sagen, süß und sauer, ja, oder so. Also, ne, dass man sagen kann, naja, diese Verteilung. Ich wollte nochmal zurückkommen, weil die beiden Themen greifen ja so ineinander. Geschichte und diese Aufteilung des Sinnlichen, so wie du es ja auch gerade gemacht hast. Ich habe mich gefragt, für ihn ist ja genau genommen das Problem, dass er sagt, jede Ordnung als Herrschaftsordnung basiert ja letztlich auf der Grundlage der Gleichheit, aber nicht einer substanziell verstandenen Gleichheit, sondern der Gleichheit der Beliebigen. Also das heißt, es gibt immer diese Auseinandersetzung um die Maßstäbe, worüber, also was betrachten wir als gleich? Das ist der Streit, ja, um den es ihm geht. Also dass man das Unmessbare miteinander in Beziehung setzt. Und man könnte jetzt sagen, na ja, er muss eigentlich in dem Sinne, solange es eben diese Herrschaft gibt, gar nicht weiter historisch nachdenken. Ja, weil es immer um dieses Grundproblem der Gleichheit geht. Also, dass es eigentlich für diese Demokratie, also den Kampf, den Anteil sichtbar zu machen, die Ordnung des Sinnlichen in Frage zu stellen, reicht mit der Methode der Gleichheit zu sagen, wir schreiben uns ein, weil wir nicht vorkommen. Und so gesehen kann er sagen, ich brauche diese Geschichte nicht. Ne? Sondern man könnte sagen, naja, das sind immer Aufteilungen des Sinnlichen und dann schreiben sich die Beliebigen in diese Geschichte ein und konstituieren tatsächlich grundlos etwas Neues. Und ich sage das deswegen, weil ich finde, also ich habe Kritik daran, aber ich finde auch zu sagen, es ist ein Moment, wie er das nennt, leere Freiheit, dass wir immer in den Protest gehen können. Ja, also ich finde auch jetzt, wenn man über die Rechte nachdenkt, es wird immer wirtschaftlich erklärt, immer sozial erklärt. Und man könnte natürlich auch sagen, was machen diese Leute? Auch wenn man arm ist, auch wenn man Hunger hätte, könnte man das Problem der Freiheit und des Gemeinwesens ernst nehmen. Weißt du, was ich meine? Dass Rancière so in dem Sinne ein Denker gegen die Korruption durch das Soziale ist. Mhm. Ja, also weißt du, darin so ein emanzipatorischer Impuls ist, der mir gut gefällt.
Ja. Ja, also ich finde auch, das ist eine der großen Stärken, dass er das, also ich sage es jetzt erstmal vielleicht auf eine problematische Weise, immer und überall für möglich hält.
Ja.
Und eben nicht, also sich ganz stark dagegen wehrt, ja, das erst muss es eine ökonomische Krise geben oder die Leute müssen wirklich Angst haben, müssen Hunger haben und dann gibt's eine Eruption. Und dagegen hat er von Anfang an stark argumentiert und gesagt, Revolten kommen nicht aus dem Bauch. Die sind zwar nicht antizipierbar, die sind nicht voraussehbar, aber die haben Gründe. Ja. Und ich finde diesbezüglich sehr interessant. Er hat ja als noch sehr junger Forscher diese kollektive Zeitschrift mit rausgegeben. Genau. Und das sind ja die vernünftigen Revolten. Und das kommt aus einem ganz tollen Gedicht von Rimbaud. Da geht es um die vernünftigen Revolten. Und vernünftig nicht im Sinne irgendwo eben woraus abgeleitet, sondern sie machen Sinn. Ja. Und sie sind nicht eben ein Aufschrei, ein aus dem Bauch heraus. Und das finde ich ein ganz starkes Moment, diese Ubiquität oder der Möglichkeit. Ich glaube, man muss auch aufpassen, es hat manchmal einen Zungenschlag des Voluntaristischen. So quasi, wenn wir nur wollen, dann geht's immer. Also das ist ein sehr schmaler Grat.
Aber ist es nicht so, ich meine, weil wir beide ja auch diesen Hintergrund in der kirchlichen Theorie haben, ich finde, da gibt es so ein Element von Horkheimer drin. Ja. Der Horkheimer gegen den Materialismus den Einwand bringt, dass er sagt, wir können doch die Freiheit nicht ableiten. Erstmal gibt's die Freiheit. Ja. Ja, also Menschen handeln frei. Ja.
Das ist die Freiheit der Wortergreifung bei Rousseau.
Genau, das ist die Freiheit der Wortergreifung. Und von dort her eine völlig neue Anordnung der Welt. Also insofern, würde ich dem zustimmen. Ja. Es ist keine Notfreiheit, es ist keine Bauchfreiheit, sondern es ist wirklich eine Freiheit, wie er das sagt, leere Freiheit.
Ja.
Und leer ist in dem Sinne ja
was sehr Positives.
Sehr positiv gedacht. Ja, ja. Was mir daran gefällt, ist dieser Übersprung. Also beim Lesen habe ich oft auch gedacht, weil wir ja auch das als im Podcast hier hatten, von Laclau und Mouffe, also dass ja auch Laclau und Mouffe versucht haben, dieses Neue zu denken. Durch diskursive Verschiebung entsteht plötzlich dieser Impuls, dieser Funke, dass so ein populistischer Aufbruch stattfindet. Etwas ganz, also ein popular-demokratischer, eine Revolte, eine Veränderung, was Neues, was unvorhersehbar ist. Ne? Und was Laclau ja auch beschäftigt. Mhm. Freiheit, die nicht ableitbar ist, sondern sich eben so ergibt.
Ja. Nee, dem kann ich nur zustimmen. Nee, und das andere ist natürlich, du hattest das Ganze ja, also deine Faszination angesichts dieses Freiheitsmoments der Lehre, ja erstmal eingeleitet mit, dass es auch einen Aspekt davon gibt, mit dem du ein Problem hast, weil es so aussieht, also das ist überall möglich, aber es wird dann überall wieder einverleibt. Also es gibt, und das kann man auch nicht antizipieren.
Ja.
Und das könnte man vielleicht jetzt, wenn man es negativ oder als Kritik formuliert, wie ich sie bei dir etwas durchgehört habe, dann ist es vielleicht die Kritik zu sagen, jede Gesellschaftsordnung ist dann auch wieder autoritär und dann gibt es wieder Aufbrüche, aber es gibt so quasi nicht bessere oder schlechtere oder sagen wir mal vernünftigere Einrichtungen von Gesellschaften und unvernünftigere.
Das ist etwas, was mich tief beunruhigt
und
bei Ihnen.
Und das ist, auch da fand ich jetzt interessant, dass er in diesem wirklich sehr spannenden und relativ spät gesagten, geschriebenen Interviewbuch, die Methode der Gleichheit, wo er zum Beispiel viel nuancierter ist, aber auch nicht sehr spezifisch, indem er eben sagt, es gibt Revolten offenere und geschlossenere Gesellschaften. Also es gibt Verschiedenheiten. Mhm. Da würde man natürlich, oder ich zumindest, würde gerne mehr darüber hören. Da zumindest scheint ihm das Problem, da nicht sozusagen alle Katzen gleich grau werden zu lassen, im Angesichts der immer wieder autoritären Institutionalisierungen und Ausschlüssen Unterschiede machen zu wollen. Aber da, so, ich glaube, das Problem ist ihm mittlerweile klar oder die Herausforderung. Ich glaube, seine Ablehnung oder die Zurückhaltung, die Furcht, dazu weit zu gehen, zu viel zu sagen, kommt wahrscheinlich aus seiner Absetzung vom orthodoxen Marxismus
her,
dass er da unglaublich Angst hat, wenn man in die Richtung denkt, ist man gleich wieder bei einem totalitären, utopischen Telos oder
sowas. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass er versuchen will, in der Linken darauf hin zu argumentieren, dass auch nach einem hergestellten demokratischen Zustand, Assoziation, Vergesellschaftung der Produktionsmittel, es von Neuem Teile gibt, die keinen Anteil haben. Und das ist, also wenn man so will, seine Erbschaft aus einer verheerenden linken Debatte der 70er Jahre, die sozusagen diesen Typus von autoritärer Entwicklung das nicht im Blick hat und dass er da was setzen will. und ein Argument machen will. Aber es ist eben interessant, dass er das selber gar nicht so einholt.
Na, da fände ich es wirklich super interessant, weil er ja gerade in diesen Abschnitten über Sozialismus in dem Buch Methode der Gleichheit, wo ja ganz klar für eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel und auch eine Selbstverwaltung der Produktionsmittel etc. argumentiert. Da wäre es natürlich sehr interessant zu hören, welche Ausschlüsse muss man auch unter solchen Bedingungen, dass das gelungen wäre, ist ja jetzt auch noch nicht wirklich so weit verbreitet. Aber was wären dann die Herausforderungen, und sich die mal auszubuchstabieren oder die da jetzt nicht blind zu sein, das finde ich ja vernünftig. Aber das wären natürlich dann wahrscheinlich ganz andere Ausschluss-, Einschlusskämpfe, als wir sie in der gegenwärtigen westeuropäischen oder vielleicht sogar tendenziell globalen Gesellschaft haben. Da würde ich gerne mehr hören.
Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du angesprochen hast. Ich glaube, du hast es ganz richtig gesehen. Mir leuchtet letztlich so eine kulturkritische Akzentsetzung bei ihm nicht ein, wenn er zum Beispiel über Polizei spricht. Oder Konsens, das ist ja für ihn ganz nah beieinander. Also die polizeiliche Ordnung ist ja die Konsensordnung, in der alles aufgeht, alle ihren Platz haben, die Funktion ausüben und so. Und ich finde, das ist nur ein negativer Begriff des Konsenses. Also ich meine, man muss es nicht so wie Habermas machen, ne, dass wir sagen, okay, wir haben ein gemeinsam geteiltes Verständnis der Welt. Ja, aber warum eigentlich auch nicht? Ja, das ist ja ein wichtiger Aspekt. Wir wollen ja auch Konsens mit anderen haben. Und das ist etwas, was komischerweise bei ihm so wegrutscht. Genauso, ich sag mal so, also ich würde das nie als Polizei begreifen. Eine gelingende Anordnung der Teile, ist das nicht das, was Sozialismus auch will? Dass man sagt, ja, eigentlich sollen die Teile so zueinander gefügt werden, dass ich mich, wie kann man sagen, das ist fast so ein bisschen in der Grundidee das, was der Konservatismus will. Nämlich, ich muss mich nicht mehr kümmern darum. Auch morgen wird es Essen geben, auch morgen wird es Bildung geben, auch morgen werden die Züge fahren. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, dass sozusagen meine Gewohnheiten akzeptierte Gewohnheiten sind. Und dann können wir in dem Zusammenhang überlegen, was wollen wir gemeinsam ändern, weil vielleicht etwas nicht ganz gut ist oder wir dort Naturverhältnisse verletzen oder so. Aber also das berührt nochmal auch genau deine Frage. Eigentlich würde man gerne wissen, sind das immer die gleichen Bedingungen? Ich meine, klar, er sagt, das ist Gleichheit, das ist, also Demokratie ist ein Prozess der Grundlosigkeit. Ja, also das schreibt sich ein in diese Subversion. Aber wäre das nicht etwas, was man sich eigentlich wünschen würde, dass man sagt, also wie Marx es so schön, ich finde es eine tolle Formulierung von ihm, dass er sagt, die spontanen Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Arbeit. Ich kann mich darauf verlassen, dass die Dinge von uns geregelt werden. Ja, und ich muss mich nicht der Willkür von Märkten, der Diktatur von Managern und so weiter unterwerfen und jeden Tag von neuem darum bangen, habe ich noch einen Arbeitsplatz, ist meine Rente sicher? Und dann wird man endlos belogen, ja, immer mit, ja, du hast deinen Anteil und de facto sind wir alle betrogen.
Ja, also wie schon deutlich geworden ist, ich finde, da gäbe es sehr viel zu tun und auch konkret durchzudenken natürlich. Ein Stück weit ist das sehr schwer, weil wir natürlich von, ich sage jetzt mal von luxuriösen, im sozialen Sinn luxuriösen gesellschaftlichen Bedingungen, wie du sie gerade beschrieben hast, ich muss mich nicht um die Rente kümmern, ich weiß, dass morgen die Bahn noch fährt und dass ich gute Gesundheitsversorgung habe etc. Wir sind von solchen Umständen ja sehr weit entfernt, deswegen ist es auch gar nicht so leicht, sich vorzustellen, was würde da dann anders sein. Also dieses sich darauf verlassen können, jemand wird das schon regeln, ich glaube, das müsste ein vertrauensvoll skeptisches sein, weil wir wissen alle, dass das permanent
deswegen spricht ja auch Marx davon, dass es spontane Gesetzmäßigkeiten sind. Das heißt, wir müssen uns nicht auf Einzelne verlassen oder einzelne Institutionen.
Eigentlich wäre das dieses Spontane, dazu müsste auch die spontane Fähigkeit zur Revolte auch gehören. Und ich finde vielleicht, um ein Beispiel zu geben, ich fand es sehr spannend, ich durfte eine Dissertation von Michael Klein betreuen, der sich genau diese Frage im Zug auf das Rote Wien gestellt hat. Um mit der, in der Doppelung, das waren doch jetzt Konsense, Institutionen, die ganz vieles richtig gemacht haben, Gesundheitsversorgung etc. etc. Und dann aber auch ausgelotet hat, wo sind die Verhärtungen in den Geschlechterverhältnissen etc. etc. Das finde ich deswegen so eine tolle Arbeit, weil der sich genau diese Mühe macht.
Ich finde, das ist eigentlich ein schöner Übergang zu einer Frage, die ich habe, nämlich nochmal zu betonen, wir beide haben ja auch den geteilten Hintergrund der kritischen Theorie, wo es sozusagen einen überlappenden Konsens vielleicht gibt. Und da würde mich jetzt mal interessieren, ich habe ja Adorno immer als jemand gelesen, der ja kein Gleichheitstheoretiker ist, sondern der sagt, ohne Angst anders sein können, das ist eigentlich das Ziel. Ja, also nicht die Herstellung von Gleichheit. Und das schafft ja diese Frage, die in der feministischen Diskussion der 80er und 90er Jahre sehr, sehr intensiv diskutiert wurde, das Verhältnis von Gleichheit und Differenz. Also wenn man Differenz nicht naturalistisch versteht, ja, sondern als soziale Kategorie, also was ich jetzt bei Adorno annehmen würde, dass er es genau so meint, das ist ja nicht naturalistisch gemeint, dann ist ja die wirklich interessante Frage, ist das nicht eigentlich weiterführend?
Ich fand es jetzt wirklich sehr interessant, dass du Adorno ins Spiel gebracht hast und das Singuläre oder das, das Nicht-Identische. Und ich glaube, dass so ein Element eigentlich auch bei Rancière da ist. Mhm. Weil er sagt ja, es geht um immer wieder singuläre Geltendmachungen der Gleichheit. Und ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen. Weil er sagt ja zum Beispiel, wir können uns auf die Gleichheit im Sinne jetzt einer transzendentalen Voraussetzung, wenn man das wie Habermas oder so versteht, genauso wenig verlassen wie auf Gesetzestexte, weil Gesetzestexte selber tun gar nichts mit Gesetzestexten, mit Menschenrechten kann man alles tun, also wie wir jeden Tag auch sehen natürlich. Und er sagt, man muss die Gleichheit aktivieren und bezeugen. Und das kann man immer nur singulär tun, indem man in einer ganz bestimmten Situation sagt, wir wollen jetzt auch Wahlrechte haben. Wir wollen Residenzmöglichkeiten haben. Und das sind immer sehr singuläre, in einem bestimmten politischen Kampf verortet. Also singulär sogar bis...
Ein singulärer Universalismus.
Genau,
in diesem Moment schießt alles zusammen.
Genau. Und das ist, glaube ich, sehr nah an dem, also wie man Singularität und Universalität vielleicht überhaupt nur zusammendenken kann, ohne eines oder das andere aufzugeben.
Ja, ich finde es schon gut, wenn du sagst, ja, bei Rancière gibt es diese Kritik an der Identitätsphilosophie. Ja. Das ist ja auch letztlich seine kritische Haltung gegenüber dem Begriff der Anerkennung. Ja, dass er letztlich sagt, naja, was bei Habermas und Honneth angenommen wird, ist ja eigentlich die Vorexistenz fertiger Personen, Konstellationen, die sich wechselseitig anerkennen, dann ist es letztlich in seinen Begriffen ein technokratischer Konsens, ja, polizeiliche Ordnung. Also letztlich ist für ihn wahrscheinlich Habermas wirklich insofern Polizeidenken, weil es... Ne,
weil qua Philosophie man denken kann,
genau,
man hat das gesichert.
Weil es ist ja
nicht gesichert.
Eben, es ist ja bei Rancière, sagt er ja ausdrücklich, Polizei heißt nicht Staatsapparat, sondern das heißt eine bestimmte Art und Weise der Repräsentation, ja, ein Repräsentationsregime. Das würde mich schon nochmal interessieren. Du bist ja jetzt eben, lehrst ja auch Ästhetik. Und deswegen, ich meine, Rancière macht sich ja ein bisschen lustig darüber, wie diese Formulierung von ihm aus diesem Buch Aufteilung des Sinnlichen dann von Museumspraktikern und Kuratoren und in Kunstbetrieb sozusagen aufgenommen wurde und ist selbst so überrascht, dass das so irgendwie anregend gewirkt hat, ja, während seine Überlegungen zum Regime der Literatur, ja, glaube ich, nicht so Furore gemacht hat, obwohl das eigentlich auch ein interessanter oder sogar weiterführender Gedanke ist, ja, also dass die Verwendung von Wörtern eben dann mit der Literatur ein bestimmtes Regime annimmt.
Also ich bin natürlich auch über die Ästhetik und genau durch dieses Kunstsystem, Kunstfeld auf Rancière auch gekommen, weil ich auch gesehen habe, der ist überall da in den späten 90er Jahren, frühen Nullerjahren. und habe mich von dort her dann in ihn eingearbeitet. Und bis heute faszinieren mich die frühen Schriften eigentlich am meisten, muss ich sagen, über seine Archivforschung zu arbeiterischen Wortergreifungen. Das finde ich nach wie vor die tollsten. Aber die Ästhetik ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, die allerwichtigste Unterscheidung, die er macht, die aber sehr oft nicht gemacht wird, ist die zwischen dem, was er erster Ästhetik nennt, und ich ebenso als die Einteilung, die wir alle im Wahrnehmen machen, beschreiben würden. Also diese erste Ästhetik oder primäre Ästhetik, die mit Kunst überhaupt nichts zu tun hat.
Richtig.
Das ist wirklich, das beschreibt eigentlich das sinnliche, historische a priori jeder Gesellschaft. Was können wir hören, was können wir nicht hören?
Was sehen wir?
Genau, was können wir sagen, was können wir begehren, was begehren wir gar nicht, weil wir... Ja. Das ist die erste Ästhetik. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr hilfreiches Revolteninstrument, weil das tut ja jede Revolte eigentlich. Die stellt diese Regime, die sinnlichen Regime in Frage, weil die lassen immer bestimmte Dinge sehen, andere nicht, also reinkommen, ausschließen etc. Deswegen gibt es bei ihm ganz engen Konnex zwischen politischer Wortergreifung oder politischer Revolte und der ersten Ästhetik. Ich glaube aber, dass das was ganz anderes ist, als wenn er tatsächlich über das Kunstfeld schreibt und vor allem über die Moderne. Der hat natürlich auch, es gibt ein Kunstregime von Plato, das von Aristoteles und dann wiederum das Moderne, genau wie in seiner politischen Philosophie, dieser komische Dreischritt, der immer in Europa bleibt. Und bei der modernen Kunst, die ihm am meisten am Herzen liegt, sagt er dann auch, ja, die hat auch so ein revoltierendes Potenzial, wie das aber natürlich auch die Plebejer auf dem Aventin haben. Oder?
Und das ist ja eine triviale These in der Ästhetik, oder?
Ja,
ich meine, immer zu sagen, die Kunst stört auf,
wobei,
ist subversiv.
Ich finde es sogar richtig problematisch bei ihm, weil er immer sagt, und die Kunst, die stört ein bisschen auf, aber nicht zu viel. Die macht nie den Übertritt in die politische Praxis. Er sagt eben in diesem viel diskutierten Aufsatz, ist die Kunst widerständig, sagt er, die Ästhetik der Politik, das ist die erste Ästhetik, die ist nie die Politik der Ästhetik. Und ich glaube, deswegen ist er auch so begehrt im Kunstfeld, weil das ist ein bisschen politisch, aber allzu sehr auch nicht. Weil es darf nie wirklich eine Veränderung der ersten Ästhetik sein. Und das finde ich das sehr Problematische, was vielleicht auch das Begehren erklärt. Man kriegt so eine schön anpolitisierte Kunst mit dieser Theorie, die aber nicht so weit geht.
Ja, vielleicht darf ich aber, weil mir leuchtet es sehr ein, dieser kritische Punkt, ich würde es gerne nochmal ein ganz bisschen anders drehen und zwar so, weil das fand ich irgendwie eine schöne Überlegung, dass er sagt, die Argumentation, die wir praktizieren, sind nie getrennt zu denken von der poetischen Metaphorik. Und das ist ja auch die erste Ästhetik. Dass er sagt, das ist einer der Grundfehler der Theorie von Habermas, dass der diese Differenzierung, die bürgerliche Differenzierung zwischen Kritik der reinen Vernunft und ästhetischer Vernunft, dass der das sozusagen, diese Art von Differenzierung, von Aufteilung unseres Denkens einfach von Kant her fortsetzt und nicht selbst zum Thema macht. Und das hat mir gut gefallen, dass Rancière das dreht und sagt, nein, letztlich ist es ein Gedanke von Marx. Warum differenzieren denn eigentlich die Felder in unseren Gesellschaften so, dass wir hier die Wissenschaft haben und da die Kunst und da die Politik und da den Sport und so weiter? Dass das ja bei ihm letztlich darauf hinausläuft zu sagen, diese Aufteilung, die uns die bürgerliche Welt gegeben hat, die müssen wir nicht hinnehmen.
Absolut. Ja, so. Meistens redet er so, wenn es um die Kunst geht, die darf ihre Grenzen nicht überschreiten.
Ja, absurd.
Und das ist, finde ich, vollkommen absurd.
So ein kantianischer Kritizismus.
Ja, also das ist letztlich, ich meine, in der Ästhetik ist er up and down the alley Kantianer und Schillerianer. Das verstehe ich null an ihm, weil ich finde eben auch, diese Poetik des Schreibens, des Sprechens, des Aufbegehrens, finde ich extrem hilfreich. Und er ist ja auch extrem, jetzt komme ich ganz zum Anfang zurück, sehr, sehr aufmerksam, was jetzt zum Beispiel das Strukturieren philosophischer Texte betrifft, dass wir automatisch immer in Begründungsstrukturen kommen und es so schwerfällt, parataktisch zu schreiben, wo wir nur nebenordnen, dass uns narrative Strukturierungen fehlen etc. Und da ist er extrem, also das finde ich bei seinen frühen Schriften wirklich ganz, ganz großartig, wie er das in die Texte reinnimmt. Aber sein Kantianismus, bleibt für mich das komplette Rätsel.
Ruth, vielen Dank. Mit dieser Rätselperspektive hören wir das Gespräch auf. Das ist wunderbar. Ich finde, wir haben jetzt ganz schön versucht, sozusagen Rancière als einen ambivalenten, interessanten, ja, Denker uns vor Augen zu führen, mit dem man vieles machen kann und der auch seine deutlichen Grenzen hat, selbst bezogen auf sein eigenes Ziel, subversiv zu sein. Also wir wollen subversiv das weiterverfolgen. Ja,
unbedingt.
Die Wünschbarkeit der Subversion. Ja, also vielen Dank.
Auch dir herzlichen Dank. Schön.